Herzlich willkommen zum Manhattan-Geflüster. Heute habe ich die Freude, mit Hein Glück zu flüstern, einem Fotosophen, der scheinbar alltägliche Themen tiefer beleuchtet und uns völlig neue Einblicke und Erkenntnisse ermöglicht. Herzlich willkommen, Hein Glück.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Wolfgang. Ich freue mich, mal im Manhattan-Kanal zu sein.
Ja, und das aus der Hauptstadt, ne?
Und
das
das
ist eine Ehre für Manhattan.
Wir haben ein großes Herz und denken auch an den Rest der Welt hier.
Ja, okay. Nee, das ist ja meine alte Heimat Berlin. Also, Fotosoph, was ist das überhaupt und was ist deine Mission?
Den Fotosophen erkläre ich am liebsten immer ganz kurz so, dass ich Spaß daran habe, mir ein Bild zu machen. Mir ein Bild von den Dingen zu machen, ein Bild von den Menschen, ein Bild von der Welt. Und das mache ich mal mit Kamera und mal ohne und mal nur mit Gedanken, die ich niederschreibe. Aber ich glaube, sich ein Bild machen ist eine ganz gute Beschreibung dessen, worauf es mir ankommt. Und wie das häufig so ist bei Bildern jeglicher Art, vieles ist eine Frage der Perspektive dann auch. Das ist beim Fotografieren so, das ist auch beim gedanklichen Durchdringen von welchen Themen auch immer, finde ich das sehr reizvoll und auch sehr hilfreich, die Perspektive zu wechseln. Und so kommen dann Wort und Bild zusammen. Und die Wortschöpfung, da muss ich eigentlich schon fast einen berühmten Fußballer zitieren, einen berühmten Fußballer zitieren. Es war so ein bisschen die Hand Gottes, die zum Fotosophen geführt hat. Denn ich war im Herbst 2019, schrieb ich eine E-Mail, weiß gar nicht mehr, worum es ging. Jedenfalls ging es um Fotos und um Photoshop, um den Einsatz. Dann habe ich das Wort Photoshop geschrieben. Auf einmal waren da rote Kringel drunter. Ich denke, was ist denn da jetzt? Stand da nicht Photoshop, sondern Photosoph. Das ist nämlich, sind die gleichen Buchstaben, nur das H ist mal an der richtigen Stelle entfernt und ans Ende geraten. Nun stand da das Wort Photosoph und sprach mich an. Und dachte, okay, dieses Wort, das ist nicht durch reinen Zufall zu dir gekommen, das muss eine Bedeutung haben. Und so bin ich dann zum Fotosophen gekommen und geworden. Und das Spannende war, ich war so begeistert von diesem Phänomen, dass ich natürlich mit anderen Leuten darüber sprechen musste auch. Ich habe dann noch einige Freunde angesprochen, mit denen ich auch fotomäßig relativ viel unterwegs war und mich immer ausgetauscht habe. Und die fanden das auch alle genial, das mit dem Fotosophen. Und ja, wir haben uns dann so ein bisschen darauf verständigt, dass das auch so ein Gemeinschaftsprojekt auf lange Sicht mal werden könnte. Denn ja, ein Fotosoph allein, der zählt vielleicht nicht viel, aber 5 oder 6 Fotosophen zusammen, die können vielleicht was bewegen. So kam es zum Fotosophentum.
Das ist ja spannend und Bild, ja. Was man von dir lesen kann, da hat man ja auch sein Bild. Es hat vielleicht jeder seine Perspektive dazu. Ne? 5 Leute lesen einen Text und es gibt da wahrscheinlich 6 Perspektiven. Aber das ist, ist der Begriff geschützt? Hast du den schützen lassen? Foto so?
Ich habe als erstes mich gewundert, dass die Homepage fotosophen.de noch frei war. Die habe ich natürlich sofort besorgt und mich dann auch um Markenschutz für Fotosophen bemüht. Und, aber wir sind so als Gruppe, sage ich mal, ein Start-up, das die wesentlichen Schritte noch erst angehen muss. Wir waren so im Herbst 2019 übereingekommen, dass das eine spannende Sache ist. Aber ich kannte nur jeden einzelnen dieser Leute, mit denen ich gesprochen hatte. Untereinander kannten die sich nicht, weil wir irgendwie übers Land verteilt sind. Ja, und dann kam uns Corona dazwischen, sodass wir jetzt auch aufgehalten worden sind in unserem Plan. Jeder hatte erstmal alles Mögliche andere zu tun. Es gab keine Chance, sich mal wirklich zu treffen irgendwo. Und so ist vieles jetzt noch liegen geblieben, aber ich bin optimistisch, dass wir das auch gemeinsam angehen werden. Und ja, ich betätige mich in der Zwischenzeit so ein bisschen als Einzelfotosoph.
Aber wir haben jetzt auch den Weg gefunden zueinander. Wir kennen uns zwar persönlich, aber jetzt über Zoom. Und das ist ja euch Fotosophen ja auch möglich, ne? Oder?
Genau, wir müssen das nur machen. Und ja, wie das so oft ist bei Projekten, am Anfang sind alle ganz begeistert und dann muss aber jemand irgendwie Arbeit machen. Und dann wird es ein bisschen kompliziert. Aber ich glaube, das wird alles ein gutes Ende nehmen und uns viel Freude bereiten noch.
So, und da sind wir beim Thema Freude bereiten. Du hast ja verschiedene Themen und mich hat eines fasziniert. Ach so, man sagt ja, über Politik und Religion soll man nicht mit Freunden sprechen. Jetzt schreibst du sogar darüber und da sage ich mal Hut ab. Was hat dir denn den Mut gegeben oder den Leichtsinn, so ein, naja, doch so ein heißes Eisen anzupacken?
Ich glaube, besonders leicht ist es mir gefallen, wie bei vielen anderen Dingen auch, weil ich genau weiß, ich bin eigentlich gar kein Experte auf dem Gebiet. Und wenn es um Religion geht, kann ich ruhig zugeben, dass ich kein Anhänger irgendeiner Glaubensrichtung bin. Erst recht bin ich kein Funktionsträger und ich habe mich auch nie um die Wissenschaft gekümmert. Ich habe nicht Religionswissenschaften studiert. Ich bin also blutiger Laie auf diesem Gebiet und deshalb fällt es mir gar nicht so schwer, mich dazu zu äußern. Denn wenn ich das von vornherein zu erkennen gebe, dann kann mir auch nicht mehr viel passieren. Und die Leute können beschließen, das lese ich nicht weiter, dem höre ich nicht zu, aber das kann ja jeder für sich entscheiden. Aber für mich ist die Hürde nicht groß, mich mit unterschiedlichen Themen zu beschäftigen, weil ich einfach nur das mache, was ich ohnehin, was mir durch den Kopf geht, das versuche ich dann mal so ein bisschen zu bündeln und zusammenzufassen, wenn es sich ergibt und eine Gelegenheit da ist.
Ja, aber
Insofern denke ich, Mut und Leichtsinn, das sind Begriffe, die gar nicht so richtig zutreffen auf das, was ich dabei so spüre.
okay, also jedenfalls, wenn man es liest, denkt man, wow, der hat sich aber richtig tief damit beschäftigt. Und das hat ja mal Beckenbauer gesagt, ne? Es muss einfach leicht aussehen. Ne?
Ja.
So. Und jetzt sind wir beim Punkt, du hast das wunderbar erklärt in deinem Text, aber jetzt sagst du uns doch mal so auch den Hörern, was ist für dich Religion? Wie definierst du Religion?
Na, ich habe in der Tat dann erstmal ein bisschen nachgelesen, auch wie andere Religionen definieren. Ich dachte auch noch, wenn ich dazu mich äußern will, dann muss ich mal ein bisschen auch gucken, was andere so meinen und insbesondere andere, die sich auch intensiv und vielleicht ein Leben lang damit beschäftigt haben. Was da so steht, das ist so eindeutig auch nicht. Aber es gibt so zwei große Erklärungsansätze. Das eine ist Religion in dem Sinne, dass jemand einen festen Glauben hat, der auch so eine Verbindung zum Absoluten, zu einer höheren Macht irgendwie herstellt. Und dass man davon überzeugt ist, dass es diese Macht in irgendeiner Weise gibt, die auch vieles steuert. Und das gibt dann für viele Menschen so einen Hintergrund, bei dem sie die Frage, was ist denn jetzt eigentlich der Sinn von alledem und vom Leben, wo diese Frage nicht mehr so schwer wiegt oder wo man so eine erste Antwortidee hat. Und dann gibt es einen anderen Ansatz zum Thema Religion, der mehr so die gemeinschaftsstiftende Wirkung und die gesellschaftlichen Zusammenhänge in den Fokus rückt, wo man sagt, Religion kann sowas wie auch Sinnstiftung bieten, so moralische Orientierung bieten, die Werte justieren, die nötig und sinnvoll sind, damit so eine Gesellschaft funktioniert. Und das ist im Prinzip ein pragmatischerer Ansatz, der in unserer Welt für viele vielleicht noch eine größere Rolle spielt als der feste Glaube an was auch immer. Da gibt es ja nur auch sehr viele Spielarten, auf die wir vielleicht noch zurückkommen. Ich habe auch im Vorfeld von unserem Gespräch nochmal überlegt, welches eigentlich die älteste Erinnerung im Zusammenhang mit Religion für mich ist. Und habe dann festgestellt, das liegt so lange zurück, dass ich mich selbst schon gar nicht mehr erinnern konnte und andere mich daran erinnern mussten. Wissen muss man dafür, dass ich im Norden Deutschlands in einem kleinen Moordorf auf die Welt gekommen bin. Da gab es so 60 Häuser und Höfe. Gab noch zwei klitzekleine Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von je 20 Quadratmetern, einen Zimmermann und einen Maurer, aber keine Kirche. Wir brauchten die Kirche nicht im Dorf zu lassen, weil wir hatten nie eine bekommen. Die nächstgelegene Kirche, die war so 8, 9 Kilometer weiter. Und da aus den ganzen Umlanddörfern traf man sich dann sonntags, nicht allzu oft im Jahr, aber hin und wieder schon. Und ich kann mich eben selbst nicht mehr daran erinnern, aber wenn wir so als Familie in die Kirche gingen und ich war 1, 2 oder 3 Jahre alt, dann ging es nur kurz gut, eigentlich nur bis die Menschen anfingen zu singen. Und wenn die Kirchengemeinde anfing zu singen, dann fing Hein Glück an zu plärren. Und zwar dermaßen laut, dass Mama ihn auf den Arm nehmen und nach draußen gehen musste mit ihm, bis der Gottesdienst vorbei war. Und das ist sozusagen die am weitesten zurückreichende Verbindung für mich zum Thema Religion. Und ich weiß nicht so genau, was das mit mir gemacht hat. Vielleicht hat das auch noch Bedeutung für das, was ich heute darüber denke und dazu schreibe. Jetzt habe ich aber tatsächlich vergessen, das war ja ein kleiner Einschub. Was hattest du mich davor gefragt?
Ja, was
Was
eigentlich
ist Religion?
Religion? Aber
Was ist
du
Religion?
hast ja schon viel gesagt. Was ich spannend fand, also mit der höheren Macht, gut, das ist man vertraut. Aber du hast gesagt, ein anderes Konzept, bisschen pragmatischer, ist, wenn man so ein Wertesystem hat, an das die Gemeinschaft sich hält. So sinngemäß, ne?
Ja,
Das heißt, da
genau.
muss ja irgendwo auch eine Art Religionsstifter da sein, der dieses Wertesystem, ja, das fällt in dem Falle nicht vom Himmel oder aus dem brennenden Dornbusch, sondern das hat sich so rausgebildet. Ja, so kann man so sagen.
Ja, kann man so sagen. Und naja, vielfach ist das eben eine Lesart von Religion, die so ein bisschen auch die Entwicklung vielleicht in den Blick nimmt. Nochmal wieder so ein bisschen zurückschwenke in die Kindheit. Selbst auf den Dörfern gab es nicht so viele Leute, von denen ich der Meinung war, dass die jetzt tiefgläubig waren und voller Inbrunst sich dem Glauben hingaben. So ein paar Leute habe ich noch kennengelernt, die waren aber eigentlich eher denn noch im 19. Jahrhundert geboren worden. Und dann hat sich das von da bei vielen noch gehalten. Dazu muss man ja auch sehen, dass die Menschen damals die Währungsreform und zwei Weltkriege erlebt hatten, wo dann auch Religion und der Glaube an etwas Gutes und daran, dass es besser wird, den Menschen natürlich eine große Hilfestellung war. Ich schätze, je länger die Verhältnisse sich in der Nachkriegszeit dann so verstetigten und auch verbesserten, desto mehr ist Religion vielleicht jetzt in dem örtlichen Zusammenhang, den ich damals erlebt hat, eher zu so etwas wie einer Tradition geworden. Etwas, was die Menschen oder den Einzelnen nicht unbedingt so tief bewegt hat, aber es war eben normal. Man wurde da hineingeboren, ja eigentlich auch. Man wurde getauft und das war auch für die Kirchen ja eine sehr gute Ausgangslage. Das hat ja keinen Karnevalsclub und keinen Schützenverein, dass die Mitglieder von Geburt an sofort da sind. Die Kirchen hatten das. Und es war auch normal, dass man nicht ständig sonntags in die Kirche ging, aber man wollte ja schon, dass der Pastor einen ab und zu mal sieht und dass man zweimal im Jahr zum Abendmahlsgottesdienst kommt, um gesehen zu werden, damit der nicht irgendwie grantig wird und am Ende dann bei einer Trauerfeier sich nicht die rechte Mühe gibt, die verstorbene Person dann auch hinreichend zu würdigen. Es war etwas, ich würde sagen, Tradition passt ganz gut eigentlich darauf und insofern eine Weiterentwicklung an Ort und Stelle.
Okay. Aber ich habe verstanden, also das ist die eine Seite der Religion, die sich auf einen Gott oder irgendwas Vergleichbares oder gibt ja auch Religionen, die haben hunderte von Göttern beruft. Aber das hat mich fasziniert, dass es auch Religion, also dass man sagt, so eine quasi Religion, die auf Wertesystemen basiert, also die jetzt ohne den Gott auch.
Das ist ja im Prinzip ist das Christentum verbindet ja beides miteinander. Also wenn man jetzt die 10 Gebote nimmt, dann gibt es einen Katalog von Dingen, die man lassen soll und andere, die man stattdessen tun soll. Das ist ja das Wertesystem.
Das haben ja alle Religionen. Und die
Das
also
haben alle
Religion, die
Religionen.
kommt nur ohne Gott aus. Das heißt, bei den Werten kann sie sich nicht auf göttliche berufen oder dass man irgendwelche goldenen Tafeln in der Wüste gefunden hat, sondern so. Und da ist der Unterschied. Manchmal gibt es ja auch so Religionsstifter, also die
Ja, also viele, viele
haben, ne?
haben einen
Die so.
Ursprung, einen Guru, einen
Ein Guru,
Religionsstifter,
das ist das richtige
einen
Wort.
Propheten, es gibt Missionare, es gibt Jünger, und im Grunde genommen kann man den ganzen Katalog von Religionen durchgehen und findet das vielerorts wieder auch in der Stelle. Mal ist es eben, mal steht geschrieben, ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und im Hinduismus gibt es mehrere Millionen Götter möglicherweise. Das ist eine andere Größenordnung. Und trotzdem gibt es eben eine so eine Art Instanz, deren Existenz im Grunde genommen auch nicht in Frage gestellt werden darf für Gläubige, denn der wissenschaftliche Nachweis muss ausbleiben, sonst wäre das Merkmal als Religion irgendwie hinfällig auch. Insofern gibt es etwas, wovon man im tiefsten Inneren überzeugt ist, wenn Religion diese Dimension hat, dass es bestimmte Mächte gibt, die wohlwollend oder auch mal missgünstig alles in gewisser Weise dirigieren. Und dann ist es eigentlich egal, wie diese Macht nun genannt wird und was sie konkret von einem verlangt und erbittet. Interessanter sind dann eben die Konsequenzen, die daraus erwachsen. Und da habe ich den Eindruck, das ist dann von Religion zu Religion und von Land und Region zu Region verschieden, wie die Ausprägungen dann sind. Ich glaube, in Deutschland überwiegt bei vielen so vielleicht die gesellschaftliche, gemeinschaftsstiftende Dimension. Und in anderen Glaubenssystemen dominiert denn doch mitunter das ganze Staatssystem auf einer bestimmten Religion, wo das Individuum auch gar nicht unbedingt gefragt wird, sondern da wird eben auch viel Macht ausgeübt im Namen der Religion. Die Gewalt ist auch nicht mit den Kreuzzügen zu Ende gegangen. Da gibt es heute auch noch sehr viele Beispiele dazu. Und andererseits bei uns würde ich sagen, beschäftigt viele auch so dieses Verhältnis von Glauben einerseits und Kirche andererseits. Das sind auch wieder zwei sehr unterschiedliche Komponenten, die früher vielleicht mal eng zusammengehört haben, wo wir uns aber vielleicht jetzt doch jeweils mehr auf die eine oder andere Komponente konzentrieren. Und in den 70ern gab es noch relativ komplizierte Verfahrensweisen, wenn es darum ging, den Kriegsdienst zu verweigern. Das war noch eine relativ neue Angelegenheit. Inzwischen haben wir gar keine Wehrpflicht mehr. Davor gab es dann einfach die Möglichkeit, mit Hilfe einer Postkarte zu deklarieren, ich möchte den Wehrdienst verweigern. Aber zu meiner Zeit gab es da so richtige Kommissionen, bei denen man vorstellig werden musste und sich einer sogenannten Gewissensprüfung zu unterziehen hatte. Und da kann ich mich genau erinnern, noch in meinem Schuljahrgang waren wir, glaube ich, so 7 oder 8 junge Männer, die den Kriegsdienst verweigern wollten. Ich sag mal, wir waren 8 und 7 davon haben einen Pastor angesprochen, der hat ihnen dann was aufgeschrieben. Und diese 7 Leute sind auch alle sofort mit ihrem Antrag anerkannt worden. Es gab nur eine Person, die anders argumentiert hat und die wurde nicht anerkannt. Das war Hein Glück natürlich.
Ja, habe ich schon vermutet, ja.
So, und Hein Glück wurde dann erst irgendwie in der ersten Kommission vorstellig, die war im Kreiswehrersatzamt. Die zweite Phase war in der Bezirksregierung. Da gab es eine andere Kommission, die dafür zuständig war. Und die dritte Instanz war das Verwaltungsgericht dann noch. Ich habe immer die gleichen Dinge vorgebracht. Ich wollte mich nicht auf einen Glauben berufen, sondern das war so eine Mischung aus ethisch, moralisch, politischen Motiven. Die waren auch in mir drin. Und ich habe mich dann entschieden, ich will nicht so tun, als wäre es irgendwas anderes, bloß weil es leichter ist. Ob ich das richtig gemacht habe, weiß ich nicht. Aber es war mir in dem Moment wichtig. Und das war wieder eine sehr, sehr eindrucksvolle, aus meiner Sicht jetzt, Verbindung von Religion und Kirche und dem Rest des Lebens dann auch. Berufst du dich auf den lieben Gott, dann haben wir kein Problem mit dir, wenn du nicht schießen willst. Aber wehe, du sagst was anderes, da wollen wir doch mal sehen, wer da am Ende gewinnt.
Also das ist jetzt der Aspekt, berufst dich auf den Gott. Du hast ja vorhin was gesagt. Es gibt ja auch Staaten, da gibt es keinen Gott, da gibt es die Lehren von Mao Zedong. Und danach funktioniert das Staatswesen. Und wenn du dich dagegen auflehnst, hast du auch ein richtiges Problem. So, ne? Also es geht auch so, dass du, dann war jetzt Mao Zedong, der ist ja schon tot. So, wenn du so willst, der Religionsstifter.
Ja, genau. Also die
Und
Mechanismen
bei anderen ist das Lenin,
sind.
das ist jetzt mal egal, ja, aber das funktioniert halt auch, ne?
Ja, und das funktioniert zum einen in vielen Mechanismen, die nur brutaler in der Ausübung von oben sind, gibt es ähnliche Mechanismen. Und aber auch hierzulande gab es natürlich auch schon immer Leute, die lieber an den Kommunismus geglaubt haben als an den lieben Gott. Es geht ja im Grunde genommen um die tiefe Überzeugung, die man in sich trägt. Das ist entweder das geht das in die eine Richtung oder geht in eine andere Richtung.
Das
Und
ist nicht, das fand ich spannend, dass du das so aufgegriffen hast. Entscheidend ist, dass du an irgendetwas glaubst, dass du eine tiefe Überzeugung hast davon. Und du hast vorhin
stimmt.
das gesagt, das habe ich auch aufgehorcht, das kannst du nicht wissenschaftlich beweisen. Jetzt ist die Krux der Wissenschaft, außer der theoretischen Mathematik, dass Wissenschaft nie was beweisen kann. Ich kann aber bloß die Plausibilität erklären. Und fragt zu einem Thema, wir kriegen es ja gerade vorgeführt bei Corona, ne?
Ja.
Frag irgendwie fünf Wissenschaftler, du kriegst sechs Meinungen. Und diese Berufung einfach auf die Wissenschaft, das ist für mich heute so ein Phänomen. Es gibt Gruppen, die berufen sich auf die Wissenschaft, ohne dass es einen endgültigen Beweis gibt. Und die glauben aber fest daran, dass das, was sie für richtig halten, richtig ist, weil es mindestens einen Wissenschaftler gibt, der es erklärt hat.
Ja,
Das
und
bildet es auch
man
den
erwartet auch
Anspruch an
von
Religion.
uns, man erwartet ja auch von uns, dass wir das glauben, was mitgeteilt wird.
Ja.
Da ist ja etwas Aktuelleres als die Corona-Krise, gibt es da ja nicht. Seit mehr als einem Jahr wird immer wieder in Aussicht gestellt, wenn wir jetzt noch ein paar Wochen uns zusammenreißen, dann kommt der glorreiche Sommer oder das schöne Weihnachtsfest oder das schöne Osterfest oder wieder der schöne Sommer. Man verlangt von uns ja auch, dass wir das glauben. Das ist sogar wissenschaftlich untermauert. Keiner kann hell sehen. Das gibt ab und zu auch mal einer zu. Aber wir sollen glauben, dass die das alles im Griff haben. Und von daher ist das eine ganz, ganz andere Glaubensfrage. Auch so der Hinweis, der jetzt zum fünften oder sechsten Mal kam, jetzt kommen die schwierigsten Wochen, das nutzt sich ja auch ab. Also Botschaften werden durch ständige Wiederholung nicht wahrer unbedingt. Manchmal ist die Wiederholung eher schädlich auch dabei. Wenn ich jetzt den Bogen wieder ein bisschen weiter spanne, aufgefallen ist, wie Religion auch ganze Gesellschaften justieren kann. Ich hatte zwei, gar nicht mal so lange, aber zwei intensive Aufenthalte in Indien. Der erste war so eine Rundreise, was man klassischerweise macht, wenn man zum ersten Mal nach Indien fährt, eine organisierte Gruppenreise über 2 oder 3 Wochen mit vielen Stationen und vielen Tempeln, die man ansieht. Und ich bin dann 2 Jahre später, das war 2019, nochmal mit einem anderen Fotosophen zusammen, haben wir gedacht, okay, wir können das auch alleine uns angucken und machen mal das, was uns besonders spannend vorkommt. Und wir waren unter anderem eine Woche lang in Varanasi. die heiligste Stadt der Hindus, besonders alt. Was mich beeindruckt hat, ist die Grundstimmung bei den Menschen, die ich da wahrgenommen habe. Und die sind sehr redselig. Man muss sich an den Dialekt des indischen Englisch natürlich gewöhnen. Aber das gelingt auch nach relativ kurzer Zeit. Und die unterhalten sich einfach gerne. Sie haben sich mit uns besonders gerne unterhalten. Die erste Frage lautet ja immer, wo kommst du her und wie lange bleibst du, ist dann die zweite Frage. Und wir dann gesagt haben, ja, eine Woche bleiben wir hier. Was? Eine Woche? So lange bleiben die anderen Reisenden aber nicht. Die sind alle nur einen Tag hier. Wir finden das hier so interessant, das wollten wir uns ein bisschen genauer ansehen. Und damit waren wir dann sofort auf der Stufe der Reisenden aus dem Westen oder auf der Leiter 5 Stufen nach oben geklettert, weil man uns abnahm, dass wir uns ernsthaft dafür interessieren, wie es bei ihnen zugeht. Und bilanzierend muss ich aber auch feststellen, dass da eine sehr angenehme Stimmung und Grundhaltung gegenüber dem Schicksal ist. Denn das hat natürlich alles eine andere Bewandtnis, wenn ich im Prinzip erstmal unendlich viele Leben und Zyklen vor mir habe, die ich durchlaufe. Und mit dem Schicksal hadert da so gut wie niemand. So gefühlt jetzt erstmal. Alles hat seine Richtigkeit, denn egal wie schlecht es mir geht, es hat ja damit zu tun, wie ich mich in meinem Leben davor benommen habe. Und wenn ich mich jetzt anständig benehme, habe ich eine Chance, dass das nächste Leben ein besseres wird. Und deshalb ist das so eine positive Akzeptanz und ein positives Annehmen.
Hein, da kommt mir so ein Gedanke. In Deutschland, da werden zeitnah die Atomkraftwerke abgeschaltet, die modernsten, die es weltweit gibt. Es werden die Kohlekraftwerke abgeschaltet, die modernsten, die es weltweit gibt. Und wir legen, unsere Automobilindustrie stellt sich um. Die modernste Verbrennungsindustrie, die es weltweit gibt. Und es geht jetzt alles auf die Elektrifizierung ohne Beweis, dass das am Ende funktioniert und ohne göttlichen Befehl, einfach aus dem Glauben, aus der Mission heraus, wir müssen das tun, um die Umwelt zu erhalten. Und auch hier, es gibt keinen Beweis dafür. Es gibt natürlich viele Wissenschaftler, die das belegen. Es gibt auch Wissenschaftler, die das Gegenteil belegen. Aber die Wissenschaftler, die sagen, wir müssen das tun, die haben im Moment die Deutungshoheit und bestimmen damit die Politik eines führenden Industrielandes. Würdest du sagen, da haben wir religiöse Züge mitten in Europa, mitten im 21. Jahrhundert?
Ja, genauso wie in den 70ern eben irgendwann klar war, man muss gegen diese Atomkraftwerke was tun. Das hatte natürlich auch religiöse Züge in dem Sinne, dass man fest davon überzeugt hatte und als Gemeinschaft aktiv wurde. Das ging ja auch in Zeiten vor dem Internet, konnte man sich auch für Demos verabreden. Und es war eben einfach für eine ganze Gruppe von Menschen wichtig, dahin zu gehen und AKW-Nähkekse vorher gebacken zu haben, die man dann für einen Mark das Stück verkaufte, um die Reisekosten irgendwie gegen zu finanzieren. Es ist ein anderes Beispiel dafür, dass Menschen nach etwas suchen, was ihnen wirklich wichtig ist, wovon sie überzeugt sind.
Und dann kommt ja auch eines, das Wort missionarischer Eifer kommt ja daher, dass die meisten Religionen missionieren. Ich glaube, das Judentum ist da eine Ausnahme, alle anderen missionieren. Aber hier ist ja auch ein missionarischer Eifer, ne? Also es ist ja
Genau.
gelungen, genügend viele Menschen im Lande davon zu überzeugen. Und dann passiert es, ne?
Insofern haben wir an beiden Enden jetzt Glaubensfragen. Am
Ja,
Anfang, als die
also.
Dinger gebaut worden sind, glaubten viele nicht daran, dass das was Gutes ist. Und jetzt kommt die Politik und sagt, wir schalten das jetzt mal alles ab. Bitte glaubt uns, wir haben eine bessere Lösung, ohne dass die wirklich jemand vorzeigen könnte. Also ich kann mir das noch nicht vorstellen. Ich finde das alles prima. Aber die Reihenfolge ist eben mitunter bedenklich, wenn man eben den Verkauf von E-Autos pusht aus Steuermitteln, ohne irgendwie die Ladeinfrastruktur wirklich dafür zu haben. Und wir haben jetzt so einen sag mal, in Aussicht gestellten Bedarf an Ökostrom, den wir auf absehbare Zeit nicht werden kriegen können. Und jedes Projekt wird irgendwie damit begründet, oh, wir kriegen dann auch bald grünen Wasserstoff und dann können wir auch den Schwerlastverkehr und das Fliegen aufrechterhalten. Also im Grunde genommen geht es ja darum, das System nicht zu gefährden. Jetzt die Dinge, die jetzt so auf den Weg gebracht worden sind, die werden verteidigt. Und da ist jedes Argument erstmal gut und man appelliert daran, man möge ihnen glauben, dass sie die Sachen im Griff haben.
Da hast du wieder einen wichtigen Aspekt. Religionen müssen nicht beweisen, dass das, was sie predigen, wahr ist. Da sieht man doch, Religion braucht also keinen wirklichen Gott, der wird ja jetzt nicht benannt, sondern er braucht einfach Ideale, an die man glaubt. Ne? Und das hat mich fasziniert, dass du das so aufgeschrieben hast. Und den Titel finde ich auch toll, Wer fromm ist, ein ausgefülltes Leben. Ne? Also man ist ja dann auch beschäftigt.
Man ist beschäftigt und man hat das Gefühl, man tut irgendwie was Gutes. Das mögen andere doof finden, aber die tiefe Überzeugung führt ja dazu, dass man selbst erstmal auf der guten Seite steht und sich engagiert. Ich habe inzwischen in den letzten Jahrzehnten einen doch größeren Widerstand verspüre ich gegenüber Missionaren, egal worin deren Mission besteht. Das ist so etwas, wo ich immer wieder drauf stoße, dass ich das eigentlich nicht möchte. Ich habe so für mich erstmal so eingekreist, dass ich mir über ganz viele Dinge schon Gedanken gemacht habe. Und ständig kommen einem Leute und wollen einem erzählen, dass dieses aber oder jenes ja viel, viel besser und wichtiger wäre. Und wenn man das mal wieder ein bisschen konkretisiert und auf die Mechanismen, die in Religion eine Rolle spielen, das versucht zusammenzubinden, dann gibt es eben das, was in den Geboten steht: Tu dies nicht und tu jenes nicht, du sollst nicht, haben wir jetzt eben auch in den letzten Jahrzehnten viele Botschaften von Überzeugungstätern oder von sehr überzeugten Menschen, die genauso auch die Dinge artikulieren. Denn du sollst nicht, was weiß ich, nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, kein Fleisch essen, nicht in den Flieger steigen, bis hin zu Details, meide in jedem Fall Industriezucker, denn das ist Teufelszeug. So. Da gibt es also zum einen größere Strömungen. Wenn man jetzt sagt, das Interesse und die Überzeugung davon, dass Gesundheit wichtig ist und dass es gut ist, dafür was zu tun, sich gesund zu ernähren, sich ordentlich zu bewegen und achtsam zu sein bei sich selbst und auch gegenüber den anderen Menschen, dann ist das nochmal so eine Klammer, die ganz gut verbindet, wo sich viele wiederfinden. Aber es gibt dann eben in dieser Gesundheitsreligion und Achtsamkeitsreligion auch eben sehr viele Unterreligionen, würde ich jetzt mal nennen, wo dann wirklich mit harten Bandagen gekämpft wird, welche Ernährungsweise ist die richtige.
Jetzt, glaube ich, hat es jeder so verstanden, dass Religion ein sehr, sehr weit gefasster Begriff ist, dass das lebt und dass auch immer mal ständig neue Religionen entstehen. Würdest du das
So
so?
habe ich das einfach für mich beschlossen, mal gedanklich zusammenzufassen. Da wird es viele Menschen geben, die sagen, das ist nur was ganz anderes, das hat mit Religion nichts zu tun. Ich fand es spannend, eben übereinstimmende Mechanismen entdecken zu können auch. Und das, insofern haben wir jetzt auch eine Stufe Religion 3.0 oder 4.0, 2.0 kann man ja gar nicht mehr sagen. Alles, was 2.0 ist, ist ein alter Hut, das kann man knicken. Aber jetzt durch das Internet haben sich natürlich auch die Ersatzreligionen, sage ich mal, die haben sich dann auch wirklich bessere Startchancen auch verschafft. Man kann sich eben auch unter Frutariern zusammenschließen, sage ich jetzt mal. Das sind diejenigen, die nicht nur kein Fleisch und keine Eier essen, sondern diejenigen, die nur Früchte essen, nur den Apfel, der vom Baum gefallen ist, freiwillig, der darf gegessen werden. Aber auch jede Pflanze hat ein Recht auf ein eigenständiges Leben und darf durch unsere Ernährungsweise nicht beschädigt werden. Deshalb essen die eben Beeren, die runterfallen. Getreide darf, glaube ich, auch gegessen werden, denn in dem Moment, wo das Getreide reif ist, ist der Getreidehalm abgestorben. Man schädigt ihn also nicht, indem man das Korn entfernt für seine Ernährung. So, wenn man jetzt irgendwie in meinem alten Moordorf ein Frutarier wäre, man wäre ja wirklich allein. Und heute durch das Internet findet man andere Frutarier auf der Welt. Und ja, in Geselligkeit isst sich der faule Apfel vielleicht viel leckerer, als wenn man den ganz alleine verspeisen muss.
Das ist schon mal ein schöner Aspekt, Hein Glück, die
Und
Geselligkeit hier. Also du hast ja nicht nur dieses Thema, du hast ja, greifst ja ganz viele Themen auf. Wo kann man denn die Werke von Hein Glück finden?
wenn man ein bisschen googelt nach Hein Glück, dann findet man den einen oder anderen Beitrag. Gab auch schon mal verschiedene Gedanken. Ein Buchprojekt hatte ich auch schon mal vor 10 Jahren in Angriff genommen, habe mich dann mit einem befreundeten Mitarbeiter eines größeren Verlages nochmal darüber unterhalten. Ich hatte da dann alles viel vielfältiges Material zusammengestellt und er sagte: Ja, liest sich alles schön, aber lass es bleiben. Wenn ein No-Name, selbst wenn er Hein Glück heißt, ein Buch veröffentlichen will, dann ist jeder Verlag am Ende froh, nach ein paar Jahren die 2.000 oder 3.000 Stück verkauft zu haben, die man braucht, um die Kosten zu decken. Wenn du was machen willst, mach es selbst. Gib es in deinem eigenen Verlag raus, tingel rum auf Lesebühnen, verkauf die Teile. Das hörte sich nach so viel Arbeit an, dass ich gedacht habe, oh, ich lasse mir mal 20, 40 Exemplare drucken, dann habe ich die für mich und habe immer was Schönes zu verschenken. Und mal sehen, vielleicht greife ich aber auch diesen Gedanken nochmal auf. Aber Hein Glück und die Photosophen sind ein Start-up noch. Da muss man noch ein bisschen Geduld haben, aber man findet das eine oder andere.
Tja, ein Glück. Das war ein ganz toller Abschluss, finde ich. Und herzlichen Dank, dass du so eine mal völlig ungewohnte Sicht auf Religion und damit zusammenhängende Themen hier ins Manhattan-Geflüster eingebracht hast.
Ja, ich danke auch und alle, denen es nicht gefallen hat, dürfen sich auch an mich wenden. Und insofern habe ich mich sehr gefreut, hier mal ein bisschen mich ausbreiten zu können.
Das war ein Glück im Manhattan-Geflüster. Es hat Ihnen hoffentlich gefallen. Und Sie haben ein paar neue, wenn auch vielleicht kontroverse Ideen bekommen, ein paar Anregungen, sich damit auseinanderzusetzen. Und gerne schreiben Sie an Hein Glück oder auch an den Menschenspiegel. Also
Wolfgang Schneider-Heinze.
wird weitergeleitet. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie beim nächsten Geflüster wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.